Herzlich willkommen. Wie gestern schon angedeutet, möchte ich jetzt so langsam ein neues Kapitel anfangen. Auch in Vorbereitung auf das zweite Sommerretreat in der Bettenburg. Und mir ist irgendwie nach den uralten Dzogchen-Texten. Hallo Edith. Also eine tibetische Tradition, die sehr tief geht und die eigentliche Natur unseres Geistes optimal beschreibt. Die klare, reine, strahlende Natur unseres Wesens. Hi, ich habe schon gedacht, du bist krank. Das gibt's ja nicht. Du passt aber noch irgend. Nimm dir das Kissen da. Na, das passt überhaupt nicht. Ja, das Kissen, das Fell brauche ich erst um 3 wieder. Das Fell kannst auch. Erstmal ankommen. Ja, die klare, reine, strahlende Natur unseres Wesens, die sich nie verfahren kann. Das ist nämlich eigentlich schon ein super Beispiel. Wir haben den Hintergrund. Hintergrund ist nicht ganz richtig, weil Hintergrund stellen wir uns zweidimensional vor. Also den Urgrund unseres Wesens, unseres Seins, strahlend klar, unverrückbar, liebevoll, weise, unsterblich. Da ist kein Verfahren möglich. nennt man auch die grundlegende Gutheit. Das ist dasselbe, worauf Marc Aurel hinweist, den ich gestern schon zitiert habe. Ich liebe Marc Aurel. Auch heute komme ich eher in Stimmung, merke ich. wer von euch war schon mal in Rom? Doch, ein paar, ja. Also in Rom wohnen die Römer. Und es gibt, Rom ist so wunderbar, weil es so viele Phasen durchlaufen hat. Und aus jeder Phase der Entwicklung Dinge übrig sind. Mehr als 2.500 Jahre. Und, entschuldige. Du doch schneiden, Devasetu. Ei. Noch nicht. Und aus der Zeit der Römer gibt es unter anderem das Kapitol. Das war so das Zentrum eigentlich der römischen Stadt. Das Kapitol war zugewandt zu römischer Zeit dem Forum, dem Marktplatz, wo die ganzen Tempel waren, ist aber auf dem Hügel. Und Rom war eine Millionenstadt zu römischer Zeit. Müsst ihr euch vorstellen, das ist unglaublich, eine Millionenstadt. Was für eine Logistik. Und Brot war in den meisten Zeiten kostenlos. Aber es musste alles rangeschafft werden. Dann Ostgoten, Westgoten, großes Guttelmuddel. Rom ist da niedergegangen, hatte dann plötzlich ein paar hundert Jahre später nur noch 15.000 Einwohner. Eine verlassene Stadt. Das Forum wurde nicht mehr gebraucht. Ist verfallen. andere Zentren haben sich gebildet dann mit den Päpsten, bla bla und so weiter. Das Kapitol war immer noch da. Das ist ja ein Hügel. Und auf diesem Hügel eine Statue von Marc Aurel. Marc Aurel sitzt auf einem Pferd. Und das ist eine so wunderschöne Statue, ihr könnt sie im Internet angucken. Der sitzt ganz wunderbar auf seinem Pferd und segnet die Stadt und das Land und den Erdkreis. Das heißt, das, was die Päpste jetzt machen, Weihnachten und Ostern, ist nachgemacht. Das hat Marc Aurel schon vorher getan. Diese Statue steht da seit 2000 Jahren, jetzt allerdings in Kopie. Das Original ist im Museum, sicherheitshalber, Luftverschmutzung. Aber dieser Marc Aurel, der reitet da seit 2000 Jahren und segnet. Und es ist da, es ist spürbar. Da muss ich ja immer als zweites hin in Rom. Erstens Pantheon, der Tempel für alle Götter, mit dem Loch zum Himmel oben. Und zweitens Kapitol Marc Aurel besuchen. Dass diese Statue immer noch dasteht, verdanken wir einer Verwechslung, weil natürlich hätten die ersten christlichen Herrscher keinen römischen Kaiser stehen lassen da oben. Aber sie haben die Statue verwechselt und dachten, es handelt sich um Konstantin. Aufgrund dieser Verwechslung steht Marc Aurel da immer noch. Und Marc Aurel ist bekannt als der Philosophenkaiser. Er war natürlich auch Krieger und so weiter und guter Politiker und ein Philosoph, ein Stoiker. Und hat uns auch viel Schriften hinterlassen. Selbstbetrachtungen heißt es eigentlich. Hier in der Ausgabe heißt es Wege zu sich selbst. Kommt einem ja nicht unbekannt vor. Und überhaupt vieles, was da drinnen steht, ist eins zu eins. Genauso wie bei Zen-Meistern oder indischen Meistern und so weiter zu finden. Gestern habe ich euch zitiert, so ungefähr dass wir Menschen die Fähigkeit haben, glücklich zu sein, beruht auf einer Kraft, die unserer Seele innewohnt. Das heißt, die Fähigkeit zum Glück ist uns gegeben, die haben wir. Die ist nicht zu erwerben, und die liegt nicht an den Um- oder Zuständen, sondern ist eine Kraft, die unserer Seele innewohnt und der wir uns zuwenden können und die wir pflegen können. Gilt auch für kleine Hunde, kleine Kinder. Sind Kinder Feinde? Ach so, ja, sie muss aufpassen, dass hier nichts schief geht, die kleine Hündin. Ja, es ist was schief gegangen, es ist jemand rausgegangen. Alle müssen da bleiben. So, soweit alles klar, oder? Das war mein Bericht aus Rom. Und in Rom genieße ich jedes Mal, wie soll ich sagen, einen Hauch von Beständigkeit innerhalb der Vergänglichkeit. Natürlich bröselt da alles ganz schrecklich und irgendwann wird auch die Replik von Marc Aurel zerbröselt sein. Aber dennoch ist da so ein Hauch von irgendwie, ja, die ewige Stadt ist nicht falsch. Ist einfach gut. Bleibt doch da, sonst stimmt ja noch weniger. Dann stimmt wieder was nicht. So ist der menschliche Geist. Ja, im Moment verkörpert in dieser kleinen Hündin. Hier stimmt was nicht, da stimmt was nicht. So rum stimmt's nicht, herum stimmt's auch nicht. Aber auch das geschieht innerhalb dieses großen Urgrundes der Richtigkeit. Dazu Marc Aurel. Also eigentlich ist das neue Kapitel Zogchen, aber ich werde, merke ich, und da ist halt der Marc Aurel gerade schuld, dieses und jenes mit einfließen lassen aus unserer Kultur, was in dieselbe Richtung weist. Und hoffe, euch damit nicht zu überfordern. Ich werde jedenfalls Spaß dran haben. Und wenn ich Spaß dran habe, dann traue ich mir auch zu, euch damit anzustecken. So. Das habe ich heute zufällig aufgeschlagen. Das sind keine durchgängigen Texte, sondern wie so Aphorismen, immer so kurze Stücke. Ich nehme mal an, der hatte so eine Art Tagebuch und hat so seine Gedanken einfach aufgeschrieben. Im 12. Buch, Nummer 26, schreibt er, das ist die Türkontrolle, alles ist gut. Wenn du an etwas Anstoß nimmst, also der Fakt ist, wir haben die innere Erfahrung des Anstoßnehmens. Stellt euch jetzt mal nur vor, Situation, ich nehme Anstoß an, Hund knurrt oder irgendwas. Dann denken wir sofort, böser Hund, Hund knurrt. Und überspringen die Tatsache, dass wir ja erstmal einen inneren Zustand des Anstoßnehmens haben. Also wir nehmen sofort die scheinbare Ursache für die Wirklichkeit und vergessen den Zustand unseres Geistes. Kapiert? So, wenn du an etwas Anstoß nimmst, hast du erstens vergessen, dass alles im Sinne der Natur des Weltganzen geschieht. Und zweitens hast du vergessen, dass das Fehlverhalten nicht deine Sache ist. Und außerdem noch drittens, dass alles, was geschieht, schon immer so geschah und geschehen wird und im Augenblick überall geschieht. Und viertens, wie eng die Verwandtschaft des einzelnen Menschen mit der gesamten Menschheit ist. Denn sie ist keine Gemeinschaft des Blutes oder des Samens, sondern des Geistes. Du hast aber auch vergessen, dass der Geist jedes Einzelnen ein göttliches Wesen ist und ihm von dort zugeflossen ist, dass niemandem etwas wirklich gehört, sondern dass das Kind, der Leib und selbst die Seele von dort hergekommen sind, dass alles nur passives Aufnehmen ist und dass jeder nur in der Gegenwart lebt und nur diese verliert. Ist das schön? Oh. Wow. Das heißt, wir müssen gar nicht bis nach Asien. Rom reicht. Nochmal. Also denkt mal ganz fest an etwas. Habt ihr heute schon Anstoß genommen? Wer hat heute schon Anstoß genommen? Zu wenig. Wer hat gestern Anstoß genommen an irgendwas? Diese Woche Anstoß genommen an irgendwas? Ihr braucht irgendwas, woran ihr euch erinnern könnt. Also wird euch schon was einfallen, oder? Okay. Großes oder kleines, politisches, persönliches, egal. Irgendwas wird euch doch geärgert haben. So. Und das nehmt ihr jetzt als Beispiel, was auch immer es ist, und hört euch das nochmal an und füllt dem nach. Wenn du an etwas Anstoß nimmst, hast du erstens vergessen, dass alles im Sinne der Natur des Weltganzen geschieht. Und zweitens hast du vergessen, dass das Fehlverhalten nicht deine Sache ist. Und außerdem noch drittens, dass alles, was geschieht, schon immer so geschah und geschehen wird und im Augenblick überall geschieht. Und viertens, wie eng die Verwandtschaft des einzelnen Menschen mit der gesamten Menschheit ist. Denn sie ist keine Gemeinschaft des Blutes oder des Samens, sondern des Geistes. Du hast aber auch vergessen, dass der Geist jedes Einzelnen ein göttliches Wesen ist und ihm von dort zugeflossen ist, dass niemandem etwas wirklich gehört, sondern dass das Kind, der Leib und selbst die Seele von dort hergekommen sind, dass alles nur passives Aufnehmen ist und dass jeder nur in der Gegenwart lebt und nur diese verliert. Schön. Marc Aurel. Möge er noch lange reiten. Ach, das habe ich noch vergessen. Also das Kapitol, das 2.500 Jahre. Und dann kommt in der Renaissance ein Mensch, Michelangelo, und gestaltet den Platz oben auf dem Hügel. Und was macht dieser geniale Mensch? Er wendet den ganzen Platz um 180 Grad, sodass er nicht mehr auf das nicht mehr belebte Forum schaut, sondern dahin, wo jetzt das Leben ist. Toll, hä? Und das Ganze macht er noch so wunderschön. Das heißt, das Wenden dahin, wo das Leben jetzt ist. Das war Michelangelo am selben Platz. So, dann habe ich euch erzählt gestern von einem Buch, das mir wieder in den Sinn kam, das ich und viele von euch wahrscheinlich auch irgendwann in den 80er Jahren gelesen habe, auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jean Lidloff, eine Amerikanerin. Ich habe das damals gelesen und jetzt nur so ein bisschen reingeschmeckt erstmal und bin dann aber schon über ein paar so schöne Sachen geflogen. Diese Frau war wohl eine recht aufmüpfige junge Frau, auch aus Amerika, und hat dann beschlossen, ihre Heimat zu verlassen, ist nach Italien, bevor sie ihr Studium abgeschlossen hatte, hat da andere Leute kennengelernt, unter anderem zwei Italiener, die sich aufgemacht haben, nach Südamerika zu reisen, um Diamanten zu suchen, irgendwo im Urwald an irgendeinem Fluss. Und dann hat sie beschlossen, mit denen mitzufahren. Also mehr so eine Abenteurerin eigentlich. Entwickelt sich dann aber zu einer inneren Abenteurerin. Und das, ich bin nur so weit gekommen, ja, bis jetzt. Aber da ist. Vielleicht sind da schon die größten Diamanten drin, das weiß ich nicht. Als Kind ging es ihr nicht besonders gut anscheinend, auch mit ihren Eltern, und ihr Leben war voller Angst irgendwie. Und dann eines Tages, irgendein Sonntagsausflug oder irgendwas in Maine, kommt sie als kleines Mädchen zufällig auf eine Lichtung im Wald, weil sie irgendwie ihre Gruppe verloren hat, mit der sie unterwegs waren, Pfadfinder oder was. Und Da stand eine prächtige Tanne am Außenrand und in der Mitte ein kleiner Erdhügel, bedeckt von glänzendem, fast leuchtendem grünen Moos. Die Strahlen der Nachmittagssonne fielen schräg auf das blau-schwarze Grün des Nadelwaldes. Das kleine Dach, das vom Himmel zu sehen war, war von vollkommenem Blau. Das ganze Bild war von einer Vollständigkeit, einer solchen Vollkommenheit konzentrierter Kraft, dass es mich abrupt stehen bleiben ließ. Ich trat an den Rand der Lichtung und dann behutsam, wie an einem magischen oder heiligen Ort, in ihre Mitte, wo ich mich setzte und dann hinlegte, die Wange gegen das frische Moos gepresst. Hier ist es, dachte ich, und ich fühlte die Angst, die mein Leben durchzog, von mir abfallen. Dies endlich war der Ort, wo die Dinge so waren, wie sie sein sollten. Alles war an seinem Platz. Der Baum, die Erde, der Felsen, das Moos. Im Herbst würde er richtig sein, im Winter unterm Schnee vollkommen in seiner Winterlichkeit. Der Frühling würde wiederkehren und Wunder auf Wunder würde sich entfalten, jedes zu seiner Zeit. Manches wäre abgestorben, anderes entfaltete sich im ersten Frühling, aber alles von gleicher und vollkommener Richtigkeit. So, das ist die retrospektive Beschreibung einer erwachsenen Frau, die versucht, ihr kindliches, tiefes Erfahren zu beschreiben. Aber ich glaube, wir können das nachvollziehen. Kennt ihr sowas? So, was macht sie jetzt? Und zwar schon als kleines Mädchen überlegt sie, der nächste Gedanke, der ihr kommt, ist, wie kann ich das halten? Dann ist eh schon schwierig, bekanntermaßen. Ihr erster Idee ist, sie nimmt sich ein Stückchen von dem Moos mit. Das verwirft sie aber sofort, weil sie das Gefühl hat, sie würde damit eher was töten von dem, was sie da erfährt, und beschließt dann stattdessen, sich fest vorzunehmen, jeden Abend an diese Lichtung und das damit verbundene Erfahren zu denken und hofft, dass es dadurch ihr Leben verändert. So, das gelingt dem Mädchen auch eine Weile, dann aber stellt sie fest, dass es überwuchert wird im Geist und es verblasst. Und die Erinnerung, ja, wir haben heute früh dann gesagt, das ist wie mit so Satoris, ja, man hat das ist wie ein kleines Satori, was sie da hat. Die Tür geht auf ins große, richtige. Und dann versucht man es wieder zu erschaffen durch Erinnern und dann wird es irgendwann zu einer Pappmaché-Erleuchtung. Hat es nicht mehr. Und wenn wir dann dieses Pappmaché-Bild hinstellen und verehren, dann entgehen wir genau der erneuten Erfahrung in der Gegenwärtigkeit. Ja, und dann 20 Jahre später oder so hat sie plötzlich dieselbe Erfahrung wieder in diesem südamerikanischen Urwald. Sie denkt gar nicht mehr dran und sitzt wieder irgendwo unter einem Baum, will eigentlich ein Buch lesen und plötzlich streift sie das. Die Lichtung. Und sie hat dieselbe erfahren wieder. Das ermuntert sie weiter zu forschen. Und als nächstes kommt eine Szene, die dann mit meinem eigentlichen Thema zu tun hat. Rede ich euch zu viel? Wo habt ihr Fragen? Wollt weiter zuhören? Ich brauche gelegentlich eure Ermunterung, so im Sinne von, komm, erzähl uns noch eine Geschichte. So, sie sind in diesem Urwald, zwei Italiener und sie und diese Gemeinschaft von dieses Volkes, die da leben auf sehr natürliche Art. Und nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Jahr oder so, müssen die Europäer zurück. Und sie hatten eh schon Probleme, dahin zu kommen mit ihrem Boot, weil es da Stromschnellen gibt, dann muss man immer das Boot aus dem Wasser und über Land ziehen und also ziemliche Viecherei. Und jetzt rückwärts wollten irgendwie mehr Leute noch mit und sie brauchten ein größeres Boot. Wurde ein Kanu gebaut, ein riesengroßes Kanu. Und dann war aber klar, dass es noch mühsamer sein wird, über den Fluss zu reisen, weil man ja wieder an den Wasserfällen vorbei muss und so. Und die zwei Italiener und sie machen sich fürchterlich Sorgen schon im Vornhinein und es wird ganz schrecklich werden, denken sie. Und wir werden uns die Füße aufschlagen und es wird furchtbar heiß sein und kaum das Schleppen werden wir das Boot und so weiter. Und sie kommen bereits gestresst in die Situation. Und sie ist auch irgendwie schrecklich. Die hatten schon recht mit ihren vorausschauenden Gedanken. Also sie müssen dann immer Baumstämme quer über den Weg vor das Kanu legen und es zentimeterweise in der gnadenlosen Sonne voranziehen. Wobei wir jedes Mal unvermeidlich in die Spalten zwischen den Stämmen abrutschen und uns Schienbeine, Knöchel oder worauf wir sonst immer landen, am Granit abschürfen. So. Die vermaledeite Pirogue war so schwer, dass sie mehrmals, wenn sie zur Seite kippte, einen von uns gegen den brennend heißen Felsen quetschte, bis die anderen sie wegziehen konnten. Schon nach einem Viertel des Weges waren alle Fußknöchel blutig. Als ich mich einmal für einen Augenblick entschuldigte, ergriff ich die Gelegenheit, auf einen hohen Felsen zu springen, um die Szene zu fotografieren. Von meinem Aussichtspunkt und aus dem momentanen Abstand beobachtete ich eine äußerst interessante Tatsache. Hier vor mir waren mehrere Männer mit ein und derselben Aufgabe beschäftigt. Zwei von ihnen, die Italiener, waren angespannt, verzogen das Gesicht und verloren bei allem die Beherrschung. Sie fluchten ununterbrochen in der für Toskana charakteristischen Art. Die übrigen, alles Indianer, unterhielten sich prächtig. Sie lachten über die Schwerfälligkeit des Kanus und machten ein Spiel aus dem Kampf. Sie entspannten sich zwischen den Stößen, lachten über die eigenen Kratzer und waren besonders erheitert, wenn das Kanu beim Vorwärtsschwanken mal den einen, mal den anderen unter sich festnagelte. Der Betroffene mit nacktem Rücken gegen den sengenden Granit gepresst, lachte aus Freude über seine Befreiung unweigerlich am lautesten, sobald er wieder atmen konnte. Das ist doch erstaunlich. Also erstens, die Frau steigt auf einen Felsen, kriegt Abstand, schaut von oben und macht diese erstaunliche Beobachtung. Alle verrichteten die gleiche Arbeit, alle erfuhren Mühe und Schmerz. Es gab keinen Unterschied in unseren Situationen, nur hatte uns unsere Kultur den Glauben eingepflanzt, eine derartige Kombination von Umständen stelle auf der Skala des Wohlbefindens ein unbezweifelbares Tief dar. Dass uns in der Angelegenheit eine Wahl blieb, war uns gar nicht bewusst. Das ist der springende Punkt, auf den ich eigentlich letztendlich hinaus möchte. Die Indianer andererseits, denen ebenfalls nicht bewusst war, dass sie eine Wahl getroffen hatten, befanden sich in besonders fröhlicher Geistesverfassung und genossen das kameradschaftliche Zusammenspiel. Jede Bewegung nach vorn war für sie ein kleiner Sieg. So, als ich mit dem Fotografieren fertig war und mich wieder der Gruppe anschloss, gab ich freiwillig die zivilisierte Haltung auf und genoss den letzten Teil des Transportes wirklich. Sogar die Abschürfungen und blauen Flecke, die ich erlitten hatte, schrumpften mit bemerkenswerter Leichtigkeit auf das zurück, was sie tatsächlich waren. Kleine Verletzungen, die bald heilen würden und weder eine unfreundliche Gefühlsreaktion wie Wut, Selbstmitleid oder Groll nötig machten, noch die Sorge, wie viel es davon wohl bis zum Ende des Schleppens noch geben würde. Im Gegenteil, ich empfand plötzlich Anerkennung für meinen ausgezeichnet konstruierten Körper, der sich ohne Anweisungen oder Entscheidungen meinerseits wieder zurechtflicken würde. So, das war das zweite Puzzlestück. Also erstens Marc Aurel, zweitens jetzt diese Erfahrung. Und die Erkenntnis, ja, dann aber merkt sie, sie will jetzt auch wieder diese Erkenntnis halten und es gelingt ihr nicht lang. Schon bald jedoch wich mein Gefühl der Befreiung wieder der Tyrannei der Gewohnheit, dem schweren Gewicht kultureller Konditionierung, dem allein fortwährende bewusste Anstrengung entgegenwirken kann. Ich unternahm die notwendige Anstrengung nicht und kehrte daher von der Expedition auch in dieser Hinsicht ohne großen Gewinn aus meiner Entdeckung zurück. So, ist vielleicht ein bisschen wie, man geht auf einen Retreat, und da wird was leicht und jetzt müsste man die Anstrengung aufbringen, dass dieses Erkannte und Gewonnene mit Achtsamkeit zu nähren, immer wieder den Blick drauf zu richten und die Aufmerksamkeit, dass es wachsen kann. Und man unterlässt das. Denkt, naja, heute ist Arbeit dran, heute das dran, jetzt aber Fußball. Und dann verschwindet es, scheinbar. So, zweites Puzzlestück, Fragen dazu? Nein. Drittes Puzzlestück. Habe ich gestern auch schon mal versucht. Habt ihr, glaube ich, teilweise nicht so richtig reingekriegt. Ein Artikel aus der Süddeutschen mal wieder, vom 30. Juni, hat vielleicht jemand schon gelesen. Das Problem der gelösten Probleme ist die Überschrift. Und es geht immer um dasselbe. Der ist jetzt nicht ganz kurz. Ich habe gestern versucht, es zusammenzufassen. Das ist nicht wirklich gelungen. Wenn es euch nicht zu sehr stört, würde ich gerne euch das jetzt einfach vorlesen. Wer lieber spielen möchte, kann rausgehen. Also mich hat der Artikel mal wieder so richtig geflasht, wie man neudeutsch sagt, weil es mir wieder so ein Puzzlestein gibt des Verstehens, wie unser arbeitender Geist funktioniert. Und zu wissen, wie er funktioniert, ist ungemein hilfreich im Umgang mit diesem Apparat. Weil nur wenn ich weiß, kann ich sagen, Moment, ist das jetzt wieder das vielleicht? Und innehalten, Abstand nehmen, auf den Felsen klettern, von oben gucken und eine Wahl treffen. Wenn ich aber nicht weiß, habe ich keine Wahl. Ja? Deshalb großen Dank an all die Wissenschaftler, die diese lustigen Experimente mit uns machen in der Neurowissenschaft. Wobei, weil gestern auch eine Zwischenfrage dazu kam, habe ich jetzt auch den Originalartikel heute Morgen noch rausgelassen aus der Science. Der ist natürlich, den lese ich euch nicht vor. Es ist Psychologen-Englisch, ganz schwierig, aber doch, man kann es verstehen. Wer den Artikel lesen möchte, ich lege ihn dahin, habe $30 dafür bezahlt. Ja, das runterzuladen. Aber an einem Punkt jedenfalls war es auch sehr sinnvoll, weil was noch besser verständlich ist, werde ich euch gleich zu Gemüte führen. Also hier liegt der mit Kurven und alles. Und das ist halt das ein sehr neuer Artikel aus der Science und die Süddeutsche, dieser Herr Sebastian Herrmann von der Wissensredaktion hat das für uns aufbereitet in einem Artikel. Wenn sich Dinge zum Besseren wenden, verändern Menschen ihre Maßstäbe und klagen erst recht. So lässt sich auch das Gefühl verstehen, dass gerade alles rapide bergab geht. Vergangene Nacht. Das Fenster im Schlafzimmer war gekippt und das mit dem Einschlafen hat wieder eine Weile gedauert. Draußen blies der Wind, sachte zwar, aber gerade so, dass er den Sound der 2 Kilometer entfernten Autobahn bis ans Bett trug. Ein leichtes Rauschen, nicht mehr. Und trotzdem hat es genervt, verdammt nochmal. Direkt nach dem Umzug in die Vorstadt war das noch anders. Da fühlte es sich selbst bei geöffnetem Fenster und rauschender Autobahn an, als krieche absolute beklemmende Stille bis in die letzte Ritze des Raumes. Der Kontrast zur nächtlichen Geräuschkulisse im Innenstadtschlafzimmer war überdeutlich. Dort hatten regelmäßig die Mitglieder der Jungs-WG im Hinterhaus beim PlayStation-Zocken rumgebrüllt. Die Nachbarin telefonierte gerne laut am offenen Fenster. Auf der Straße blärten Feierhorden oder das Rum ist übrigens das Dach dicht geblieben. Na, siehst du. Ja, das auch noch. Super. Oder das Rumpeln der Straßenbahn drang bis ans Bett. Der Lärm war normal und nicht des Ärgers wert. Doch nach nur wenigen Wochen in der stillen Vorstadt rieb schon sanftes Hintergrundrauschen einer fernen Straße die Nerven wund. So, das kann man nachvollziehen, kennt man solche Erfahrungen. Wenn Probleme seltener werden, betrachten wir automatisch mehr Umstände als problematisch. Und damit zum Zustand der Welt. Eine banale Alltagsbeobachtung wie die aus dem Schlafzimmer kann helfen, das um sich greifende Gefühl zu analysieren, wonach es rapide bergab gehe und sich die Zustände dramatisch verschlechterten. Überall Rassisten, Sexisten, überall Flüchtlinge, Gutmenschen, überall Umweltzerstörung, Verschmutzung, überall Armut, Sichtum, Überlastung, Stress, Burnout. Doch die apokalyptische Bestandsaufnahme trügt. In sehr vielen Bereichen haben wir so große Fortschritte erzielt, dass sich Sorgen, Ärger und Wut nun an Problemchen entfachen, die zuvor quasi unterhalb der Wahrnehmungsschwelle lagen. Dummerweise verändert sich das Entrüstungs- und Empörungsniveau nicht. Der Schaum vor dem Mund bleibt der gleiche. So. Diese Eigenart der Wahrnehmung sorgt für den Eindruck, die Menschheit sei außerstande, Probleme zu lösen und als entwickle sich alles zum Schlechteren. Gerade haben Psychologen um David Levary und Daniel Gilbert von der Harvard University im Fachjournal Science eine Studie veröffentlicht, welche die Macht dieses Wahrnehmungsfehlers eindrücklich demonstriert. So, und da ist in dem Originalartikel noch ein Vorspann, der hier fehlt, den ich jetzt einfüge. Es gibt ein Muster in unserem Geist, das eigentlich natürlich im Sinne des Weltganzen ist, wie Marc Aurel sagt. Und praktisch, da geht es aber eigentlich zum Beispiel um Nahrungsaufnahme. Wir haben Hunger und wir haben Bananen. Und da liegen jetzt von mir aus 20 Bananen und die gehen von hellgrün oder dunkelgrün bis braun gesprenkelt. Und dann suchen wir uns natürlich die optimal reife Banane zum Essen raus oder im Supermarkt. Ja, man guckt, welche ist die richtige Banane. Und wir wissen, optimal reif ist eine bestimmte Gelbfärbung und nach der greifen wir. Ja? Wenn jetzt die Situation so ist, dass diese optimal gelbe Banane nicht vorhanden ist, sondern nur entweder dunkelgrün oder braun gesprenkelt, dann verschiebt der Geist automatisch das Spektrum und erklärt braun gesprenkelt für essbar und reif. Versteht ihr? Das ist sehr praktisch und richtig und ein uraltes Muster. Jetzt kam aber spätestens seit der Geschichte mit dem Apfelbaum im Paradies für uns Menschen das Problembewusstsein dazu. Und das Nachdenken über und richtig und falsch und all die Sachen. Jetzt wendet der Geist dasselbe automatische Muster auch darauf an. Es muss irgendwie ein reifes Problem geben. Und wenn kein wirklich reifes da ist, nehmen wir halt das halbe Problem und machen es zu einem Ganzen. So, das war der Vorspann. Und Sie sagen da auch, es ist richtig und sinnvoll bei sowas wie Bananen. Nicht sinnvoll ist es aber zum Beispiel bei einem Polizisten, der Gesetzesübertretungen finden soll und es gibt gerade keine im Dorf. Und dann wird jemand, der eine Blume beim Nachbarn pflückt, eingesperrt, weil halt irgendjemand eingesperrt gehört. Und es ist auch nicht sinnvoll und da passiert es aber auch, gibt es auch Studien drüber, zum Beispiel bei Radiologen. Es gibt sehr viel falsch positive Befunde, weil dasselbe Raster greift, ohne dass der Radiologe das überhaupt weiß. Und dann wird da ein Tumor identifiziert, Mammographie besonders häufig. Das muss was sein. Nur deshalb, weil einfach diese Woche niemand kam mit Brustkrebs. Da muss jetzt der eine her. Versteht ihr? Blöde Sache. So. Die Experimente zeigen, wenn sich ein Problem löst, weiten Menschen reflexartig dessen Definition aus. Wenn Probleme seltener werden, sagt Gilbert, betrachten wir automatisch mehr Umstände als problematisch. Die Ergebnisse legten nahe, dass wir immer kritischer auf den Zustand der Welt blicken, je stärker sich dieser zum Positiven entwickelt. Das ist wichtig für dich. Es scheint so zu sein, dass sich der Fortschritt selbst verbirgt, sagt Gilbert. Die Forscher untersuchten diese gesteigerte Sensitivität, indem sie ihren Probanden eine abstrakte Aufgabe stellten. Die Versuchspersonen sollten blaue Punkte auf einem Display identifizieren und zählen. Die Färbung der Kleckse changierte von eindeutig lila in graduellen Abstufungen zu eindeutig blau, eine simple Aufgabe. Sobald die Psychologen aber die Zahl der blauen Punkte reduzierten, veränderte sich die Wahrnehmung der Probanden. Sie weiteten ihre Definition von blau aus und werteten nun auch lila Punkte als blau. Das Muster zeigte sich zudem unter verschiedenen Bedingungen. Egal, ob die Zahl der blauen Punkte langsam oder auf einen Schlag reduziert wurde. Sogar wenn die Probanden gewarnt wurden, dass weniger blaue Punkte auftauchen würden, und sogar wenn ihnen Geld als Belohnung für eine exakte Zählung versprochen wurde, änderte das deren Wahrnehmung nicht. Sie nahmen lila Kleckse nun häufig als blaue wahr. Tilbert und seine Kollegen überprüften das Phänomen mit zwei weiteren, weniger abstrakten Experimenten. In einem mussten die Teilnehmer bedrohliche Gesichter zwischen neutralen und freundlichen identifizieren. Sobald wütende Fratzen seltener auftauchten, empfanden viele plötzlich neutrale Mienen als furchteinflößend. Das gleiche Prinzip offenbarte sich, als die Probanden in einer simulierten Kommission darüber entscheiden sollten, ob Anträge für Studien ethisch tragbar seien oder nicht. Sobald wir die Zahl ethisch fragwürdiger Anträge verringert haben, sagt Tilbert, bewerteten die Teilnehmer selbst unverfängliche Bewerbungen als unethisch. Das alles legt nahe, dass sich viele gesellschaftliche Probleme nicht lösen lassen. Nicht etwa, weil sie nie verschwinden, sondern weil sich die Koordinaten verschieben, wonach Probleme bewertet werden. Der Philosoph Odo Marquardt hat dieses Phänomen einst als Gesetz der zunehmenden Penetranz der negativen Reste beschrieben. Gesetz der zunehmenden Penetranz der negativen Reste. Eine treffende Definition für den Umstand, dass kleine Kratzer am meisten nerven, wenn sie eine ansonsten spiegelglatt polierte Fläche verschandeln. Für das weite Feld der Medizin hat der Psychiater Arthur Baske das Phänomen bereits in den 80er Jahren als Gesundheitsparadoxon beschrieben. Demnach klagen Bürger umso mehr über Beeinträchtigungen, je gesünder sie als Gesellschaften sind. Ein harmloses Bauchkrummeln lässt sich eben nun zum Symptom einer gefährlichen Allergie oder einer anderen Krankheit hochstilisieren, wenn der Magen erstens nicht chronisch leer ist und zweitens wirklich bedrohliche Leiden nicht mehr alltäglich sind. Überspitzt formuliert, wo die Cholera wütet, klagen wohl kaum Menschen über eine Laktoseintoleranz. Das geht nur, wenn echte Gefahren verschwunden sind und es möglich ist, dem Hintergrundrauschen des Körpers zu lauschen. Dann werden im übertragenen Sinne lila zu blauen Punkten. Besondere Wucht kann die Penetranz der negativen Reste in politischen Auseinandersetzungen entfalten, die moralisch aufgeladen sind. Zum Beispiel in der Flüchtlingsdebatte. Die Zahlen der schutzsuchenden Neuankömmlinge mögen sinken, die Erregung im rechten Spektrum lässt dadurch aber nicht nach, im Gegenteil. Das Gleiche gibt es im linken Spektrum der Politik. Der Erregungsgrad der Feminismusdebatte legt vordergründig den Schluss nahe, dass es in den westlichen Gesellschaften noch nie so schlecht um Frauenrechte und Gleichberechtigung gestanden hat wie gegenwärtig. Die Experimente von Gilbert legen einen anderen Schluss nahe. In Sachen Gleichberechtigung hat sich so viel zum Guten entwickelt, dass zunehmend auch kleine Vergehen als sexistisch oder frauenfeindlich interpretiert und geächtet werden. Der australische Psychologe Nick Haslam von der Universität Melbourne hat das Phänomen in einem Überblicksartikel im Fachblatt Psychological Inquiry auch auf Bemühungen bezogen, Rassismus einzudämmen. An amerikanischen Universitäten sei dieser noch stärker geächtet als anderswo im Land und über die Jahrzehnte wesentlich zurückgedrängt worden. Weil nun aber ambivalente Situationen im Sinne der Penetranz der negativen Reste negativ bewertet würden, sei an den Universitäten sehr grob zusammengefasst das Konzept der sogenannten Mikroaggressionen etabliert worden. Nur wenn offener Rassismus verschwunden ist, kann die Frage an einen dunkelhäutigen Menschen, woher er denn stamme, als rassistisch bewertet werden. Eine Konzeptausweitung. Geht Gewalt zurück, gelten nun zuvor harmlose Umstände als aggressiv und gewalttätig. Da kommen oft nicht alle hinterher und deshalb entzündet sich oft Streit. Zum Beispiel in der Debatte über das Eugen-Gomringer Gedicht an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Innerhalb der dortigen Studentenvertretung ist Sexismus vermutlich so sehr geächtet und zurückgedrängt worden, dass dadurch eine extreme Sensitivität entstanden ist. Überspitzt gesagt, hier war das Problem gelöst, deshalb wurden neue Probleme identifiziert. Dadurch scheint in dieser Gruppe die Haltung vermutlich selbstverständlich zu sein, wobei die Begriffsreihung Alleen, Blumen, Frauen und Bewunderer an sexuelle Belästigungen erinnere. Als würde ein neutrales Gesicht als böse bewertet, weil die Aggressiven verschwunden sind. Für Beobachter außerhalb der Studentenvertretung, die also nach leicht anderen Maßstäben werten, ist der Streit über das Gedicht hingegen ein starkes Symbol dafür, dass der Feminismus nun durchdreht und eine Bewegung mit guten Absichten über das Ziel hinausläuft. Im Streit, der daraus entsteht, fühlen sich dann alle in ihrem Pessimismus bestätigt. Böse Männer, böse Frauen, böse schlechte Welt. Dabei ist in vielen Fällen eben das genaue Gegenteil der Fall. Die Empörung ist so groß, weil sich die Dinge so gut geschüttelt haben. Moderne Gesellschaften haben enormen Fortschritt in der Lösung zahlreicher Probleme erreicht, schreiben die Psychologen um Gilbert. Armut, Analphabetismus, Gewalt und Kindersterblichkeit sind stark zurückgegangen und trotzdem glauben die meisten Menschen, dass sich die Welt zum Schlechteren entwickelt. Eine Quelle dieser trüben Sicht liegt wohl in der beschriebenen Penetranz der negativen Reste. Ob sich das lindern lässt? Kaum. Aber vielleicht hilft es nachts im Bett, das Hintergrundrauschen der Autobahn als das zu betrachten, was es ist. Ein leises Geräusch, das nur deshalb durch das offene Fenster dringt, weil es sonst so herrlich, friedlich und ruhig ist. So, habt ihr das verstanden? Und das ist, sollten wir auf uns selber anwenden. Wer von euch kennt solche Sachen aus seinem eigenen Leben und Erfahren? Also wer es nicht kennt, hat nicht genau beobachtet. Das Einzige, was dann ansteht, ist eben das, was er am Ende sagt. Also, oder was auch Marc Aurel sagt, ich nehme Anstoß an etwas oder ich erfahre das Anstoßnehmen in mir, dann erstmal innehalten. Habe ich was vergessen von den 4 Punkten von Marc Aurel? Oder ist dieser anstößige blaue Punkt wirklich blau oder vielleicht doch lila? Und handelt es sich hier um Bananen? Wo wichtig ist, das Spektrum zu erweitern, wenn keine optimale Reife da ist, oder handelt es sich um sowas in Richtung Probleme, wo es falsch wäre, das Spektrum zu erweitern, siehe Radiologen und Mammakarzinom. Stellt euch selber vor, ihr seid der Radiologe eures Lebens und habt euren super tollen Röntgenapparat gerichtet auf all die bösen Dinge. Überprüft die Diagnose, bevor wir müssen die Diagnose überprüfen, bevor wir zum Skalpell greifen. Versteht ihr? So, das. Und ich bin einfach jedes Mal, wenn dann so ein Artikel ist oder ich sowas erfahre, wieder eigentlich freudig, erregt und kann es gar nicht erwarten, euch das irgendwie weiterzugeben, weil es uns jedes Mal die Chance gibt, innezuhalten und ein bisschen mit dieser notwendigen Anstrengung, die Dame da beschreibt, da auf der Suche nach dem verlorenen Glück, mit der notwendigen Anstrengung, um die kommen wir nicht rum, die Wahl zu treffen und uns daran zu erfreuen, dass wir eine Wahl treffen können. Will ich toskanisch fluchen oder indianisch Spaß haben in derselben Situation? So, fertig. Jetzt ihr. Das war jetzt ein langer Vortrag, aber ich hatte ja auch Urlaub. Der nächste Schritt, bevor ich zu einem kleinen Stückchen Dzogchen-Text komme, was damit zu tun hat, weil es uns das Werkzeug an die Hand gibt, die Wahl zu treffen. Aber dazwischen würde mich interessieren eure Resonanz auf all das Gehörte. Oh, okay.
Meldet.
Du hast dich nicht gemeldet.
Ja,
Warum hast du
Andreas
da?
meinte der Meinung, war der Meinung, ich könnte dazu was sagen, vielleicht kann ich das auch.
Als Berufspessimist.
Ja, er ist
Ja,
Berufspessimist, ja,
er
hast du
hat
recht.
so einen Hang einfach.
Ich bin tatsächlich in negativer Stimmung hergekommen. Immer noch Single und Schule ist gerade auch doof.
Was ist doof?
Schule ist gerade auch doof.
Schule ist doof.
Und überleg mir jetzt gerade, wie ich das hier richtig
Ich glaube, mir
anwenden
würde
kann.
helfen, wenn ihr hinter der Band den Vorhang ein bisschen zumacht. Ich sehe jetzt da nämlich nur noch Schattenrisse von Menschen. Ah, jetzt sehe ich Augen. Toll, super, danke. Ja, sprich weiter. Also, du bist schlecht drauf.
Ja, und versuche jetzt gerade durch Präsenz besser drauf zu sein. Versuche auch diese Arbeit zu machen, die du vorhin gesagt hast. Ich war vor 2 Wochen bei einer Veranstaltung von Byron Katie in Wien.
Bei was in Wien?
Byron Katie.
Ah.
Von The Work, die war ganz
Ja.
toll. Und er hat auch gezeigt, wie man durch enorm schwierige Sachen,
Genau dasselbe Ding.
da,
Ja.
die hat eine tolle Arbeit geleistet mit einer Frau mit Inzesterfahrung. Und es war wow, also toll, wie die da mit der gearbeitet hat. Und jetzt halt es tatsächlich in mein Leben anzuwenden, Frieden damit zu finden, dass ich in der Schule ein paar Sachen vermasselt habe, unorganisiert war, dass mir negativ rückgemeldet worden ist. Und eins meiner Dauerbrenner-Themen hier, ich immer noch Single bin. Und ich nicht weiß, was ich machen kann. Da ich schon meine, ich mache genug.
Nicht immer noch, sondern wieder. Du warst ja verbunden bundelt letztens.
Genau, aber jetzt seit 1,5 Jahren.
Mhm. Ach, so lange ist das schon.
Ja, so lange ist das schon.
Wie die Zeit vergeht.
Ja.
Hi, Herrin.
Gut.
Insgesamt Verteilung, blaue Lila-Punkte in deinem Leben?
Bäh, 35. Gut, ich habe jetzt die Farbzuordnung nicht.
Hast du ein Dach über dem Kopf?
Ja, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich kann auch das Positive sehen, dass ich tatsächlich, auch wenn Schule gerade doof ist, diese Zeiten, wo die Schule doof ist, sehr viel seltener geworden sind als früher.
Aha.
Kann ich positiv erwähnen.
Schau, da ist jetzt schon dieses Phänomen. Merkst du es? Also nur auf fast schon böse Nachfrage meinerseits kommt dann der Gedanke hoch, oh, es ist doch was besser geworden.
Das ist mir bewusst, ja. Mir gefällt es am Wohnort in Neu-Ulm besser wie in Ansbach. Soziale Kontakte sind besser, nicht perfekt, aber besser als früher.
Super. Wow. Da könnten ja auch Damen dann dabei sein.
Ja, noch was nicht die richtige. Aber tatsächlich ist es der Bekanntenkreis auf jeden Fall ist größer.
Toll. Also ich stelle fest, eigentlich haben die blauen Punkte abgenommen auf dem Display.
Und es ist immer noch vieles, was doof ist. Das ist schon auch da. Also es gibt Graustufen zwischen dem und es gibt echte Probleme.
Das ist wahr.
Und tatsächlich so die Unterscheidung zu treffen, weises Unterscheiden, wie nennt man das im Buddhismus?
Die Weisheit der Unterscheidung.
Genau, das ist vielleicht was
zu lernen ist.
Was zu lernen ist. Und da gefiel mir auch dein längerer Vortrag heute gut, weil ich das als praktisch und lebensnah gesehen habe. Der Zugang fehlt mir bei manchen anderen Themen. Aber da hat es mir gut gefallen.
Ah, oh, super. Dann ist die Konsequenz, dass du das praktisch lebensnah aufnimmst und die Anstrengung unternimmst, es immer wieder umzusetzen. Was du ja auch immer wieder tust, weswegen die blauen Punkte ja abnehmen auf dem Display deines Geistes.
An diesem dauerhaften Effekt zweifle ich noch ein wenig. Und du siehst es immer anders und ich kann das sehen und ganz überzeugt bin ich noch nicht. Aber man.
Wir bleiben dran. Ich von der einen Seite, du von der anderen. Werden wir dieses Kanu schon zerren?
Okay.
Super. Ja, freut mich, dass du dich wohlfühlst in. Was machst du in den Ferien?
Australien und Neuseeland.
Wow.
Weiter weg geht's nicht mehr.
Ich würde sagen, ein gutes Leben.
Mit den Reisen ist toll, ja. Okay. Beim Pfingstferien in der Türkei und in Israel, Jerusalem ist ist eine spannende Stadt und aber ist auch eine tolle Stadt. So viel Heiligkeit. Und dann übersieht man mal die Maschinengewehre, die alle umhaben. Aber es ist interessant, nochmal so die Städten aus der Bibel oder zumindest die angeblichen Städten aus der Bibel zu sehen. Die Grabeskirche ist toll. Die Klagemauer auch und der Felsendom ist auch wunderschön.
So, also du hast jetzt da und irgendwie gelingt es ja dann, gelingt eigentlich recht leicht, deinen Geist dahin zu lenken, auf diese nährenden Sachen in deinem Leben.
Manchmal bis häufiger.
Ja, und immer häufiger. Super. Sonstige Resonanz.
Ich habe unterschiedliche Aspekte, die das in mir anspricht. Zum einen kenne ich was sehr gut, was ich einfach so sehr zustimmen kann, ist, ich hatte ja lange, lange Zeit Schmerzen und zwar heftigste Schmerzen, habe verschiedene Dinge getan und würde sagen, das ist sehr viel besser geworden. Jetzt habe ich vielleicht 10% davon.
Toll.
Was super gut ist, aber ich tatsächlich immer wieder mit mir arbeiten muss, um diese 10% nicht so schlimm zu erleben wie die anderen 90 vorher. Es ist
das
mir
ist
sehr
genau
bewusst.
Der Punkt, ja?
Aber es ist, wenn ich dann einen Tag irgendwas habe, denke, wow, wie schrecklich und muss wirklich innehalten und drauf gucken, dass es so ist. Und was mich noch beschäftigt hat, ist so gestern Abend dachte ich, ja, aber wenn Menschen so funktionieren, wozu dient es denn vielleicht eigentlich? Und
die Bananengeschichte, die hat eben gefehlt.
Also ich, genau, einerseits die Bananengeschichte und zur Bananengeschichte ist mir so eine Idee gekommen, was vielleicht noch dahinter stehen könnte, ist so ein, das Leben will leben, also sowas wie evolutionärer Impuls, der in jedem Menschen wohnt und immer wenn wir ein Problem gelöst haben und es noch was andere Aspekte gibt oder noch was auftaucht, dass das ist, wo wir weiterarbeiten wollen und sollen.
Das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Das ist nicht dasselbe.
Warum nicht?
Weil das eine ist das jetzt angewendet auf dein.
Ja, genau. Das ist nichts Syndrom. Persönliches war das jetzt.
Nein. Du hattest eine schwere Krankheit, die dir sehr viel Schmerzen verursacht hat.
Genau.
Es ist irgendeine Art von Behandlung gefunden worden, die die Beschwerden auf 10%
genau.
reduziert hat. Du bist ja selber vom Fach, also
genau.
die Zahlen werden stimmen. Und jetzt merkst du selber, dass du aufpassen musst, dass du nicht diese 10% als genauso schlimm erlebst wie erst die 100%.
Ja.
Das hat nichts mit Evolution zu tun.
Genau, das war ein anderer Aspekt.
Andere Geschichte.
Genau.
Also dieser Wahrnehmungsfehler, wie das der Gilbert nennt, dient nicht der Evolution.
Es ist tatsächlich, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe verschiedene Aspekte, die mich ansprechen.
Genau.
Das eine ist ein sehr bestätigender mit meiner eigenen Geschichte und den 10%. Das andere ist, bezieht sich auf diese, das Blau, das Lila dann so blau wird. Also, dass wir was erkennen, was quasi der nächste Punkt sein könnte am Problem. Also, wenn wir im Feminismus vieles, vieles gelöst haben, so ist es ja tatsächlich so, also in meinem Erleben, dass wir auch noch Probleme in diesem Bereich haben. Und wenn wir das jetzt praktisch wie, das kommt an die Oberfläche, dann ist das, was weiter bearbeitet werden will. Damit schaffen wir ja auch gesamtgesellschaftliche Entwicklung und machen uns weiter auf einen Weg. Und das ist sicher bereits passiert. Aber dass dieser Mechanismus auch dazu dient, dass das eine unten ist und das andere hochpoppt. Das war meine Idee gestern Abend, das wollte ich einfach noch.
Vielleicht, ich vermute aber, dass das dieser positive, evolutionsdienliche Aspekt so ein klein wenig daneben liegt, neben diesem hier beobachteten Muster.
Das kommt vielleicht auf das Bewusstsein an, das es da drüber gibt. Wenn ich gleichzeitig das Bewusstsein halten kann, boah, was ist da passiert seit Anfang der Entwicklung Feminismus, wenn man es jetzt mal nur darauf bezieht, und dann aber schaut, wo stehen wir denn als Gesellschaft, da könnten wir auch noch was entwickeln.
Exakt.
Dann ist es so eine Ganzheit.
Dann haben wir die breite Sicht.
Ja.
Die kann ich aber eigentlich nur haben, wenn ich in der Lage bin, die blauen Punkte exakt zu zählen.
Ja, und so ein Und zu halten.
Richtig, und dann komme ich ja wieder in die Situation, wo ich eine Wahl habe. Entweder zu sagen, no, jetzt ist aber gut, passt so, oder zu sagen, naja, das, da könnte man nochmal hinschauen. Aber erst wenn ich die Wahl habe, wird sehr produktiv.
Ich glaube, an dem Punkt spüre ich oder nehme ich wahr, dass es so ein Stück keine Wahl ist, sondern an wie so ein Weiterentwicklungstrieb vielleicht im Menschen. Das ist so ein Gefühl. Ja.
Wie geht's dir damit? Mit dem Ganzen. Macht das eine Resonanz in dir?
Es verwirrt mich etwas, sagen wir mal so. Ja. Das eine ist, dass das sicher was mit meiner Wahrnehmung der Welt zu tun hat. Ja. Ich meine, wie du weißt, habe ich politisch auch vor vielen Dingen Angst oder und nehmen manches vielleicht als Bedrohung wahr, was keine Bedrohung sein müsste. Ja. Und andererseits sitzt aber irgendwo in mir dann doch was, was immer sagt, ja klar, aber als das Dritte Reich kam, die haben es auch nicht so als Bedrohung wahrgenommen. Ein paar haben, aber viele haben gedacht, naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Und es kam schlimmer. Ja. Und ich tue mich immer total schwer einzuordnen, wo ich zur Panikmache neige oder so, oder wo einfach was ist, wo ich denke, nee, es ist tatsächlich so schlimm. Manche machen nur die Augen zu. Ich weiß es einfach nicht. Das ist was, wo ich so hin und her schwimme, ja.
Okay, das verstehe ich. Braucht enorme, immer wieder Achtsamkeit und Diagnose überprüfen. In beide Richtungen natürlich.
Das andere ist, dass ich total froh bin, dass ich irgendwie mit der Kleinen hier sein darf. Und das ist auch nicht ein Drama, wenn die mal irgendwo was von einen Ton von sich gibt. Ja. Da bin ich so dankbar einfach. Ich
wollte viele Kleine. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, da bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich schon immer jemand bin, der dann Angst hat zu stören und Angst hat, irgendwie negativ aufzufallen und so dieser ganze Kram einfach, ja. Und zu wissen, ich darf hier sein, auch mit ihr, das ist schon total schön.
Ja, für alle gilt, ich habe diese sehr simple Vereinbarung, also auch da, ist alles, wie soll ich sagen, ihr müsst nicht immer fragen und ihr müsst nicht immer Angst haben, ob ihr stört, und wenn mich was stört, dann sage ich es. Und gut ist. Das heißt, ihr müsst nicht im Vornhinein selber, oh, stört jetzt das, sondern, und gestern habe ich dann auch mal da zum Beispiel gesagt, jetzt reicht's aber. So. Und das ist, glaube ich, die einfachste Art, damit umzugehen. Und ihr seid mir sehr gern da. Und ich finde auch Tiere wichtig im Satsang.
Jetzt, also sagen wir mal so, für mich ist die Kleine schon irgendwie auch wichtig, weil die hat meinem Leben irgendwie ganz, ganz viel Lebensfreude gegeben in den letzten Monaten. Ja. Und auch die Wahrnehmung auf ganz, ganz viel Schönes gerichtet. Ich meine, die anderen Dinge sind immer noch da, aber es ist einfach wieder ganz was, ja, ganz was Schönes da. Also, wie gesagt, ich freue mich, dass sie auch hier sein darf.
Schön.
Bei mir hat sich vorhin auch mal kurz so ein Widerstand geregt, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es tatsächlich blaue Punkte gibt und die bleiben auch blau.
Ja.
Und ich habe dieser Tage
auch in dem Versuchsexperiment, ja, die haben nie die blauen Punkte auf null gesetzt.
Ja, und es gibt viele gute Entwicklungen und es ist ganz weise und richtig, auf den eigenen Geist aufzupassen, dass man jetzt nicht irgendwie sich hysterisch in irgendwas reinspult. Und dennoch habe ich mich diese Tage furchtbar empört, als ich die Bilder gesehen habe, wie man jetzt den Seenotrettern verbietet, ihren Job zu machen.
Ich auch.
Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, 2015 hatten wir hier eine Willkommenskultur und jetzt sowas. Und da geht ja wirklich was in eine ganz, ganz üble Richtung. Und dann ist mir netterweise 2 Tage später so eine Petition irgendwie ins Haus geflogen, die ich dann gleich bereitwillig unterschrieben habe. Und ganz, ganz viele Leute tun das.
Bei Petition fällt mir ein, wo ist denn die...
Und ich glaube, das ist die Seite, die du auch gerade angesprochen hast. Ne? Also, dass es natürlich Entwicklungen gibt, die einen zu Recht absolut zutiefst auch beängstigen können. Und daran ist dann auch nichts zu rütteln.
Ja. Und die gute Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe, ist, dass, das wiederhole ich jetzt auch noch, dass der Seehofer richtig fett Punkte verloren hat. Das heißt, sein Kalkül durch diese eigenartige Art der Politik, Stimmen für die Landtagswahl zu gewinnen, ist richtig in die Hose gegangen.
Ich habe gelesen, dass die CSU leicht zugelegt hat.
Echt? Dann werden wir die Statistik nochmal anschauen. Warst du okay so? Gut.
Also, dass die Wahrnehmung relativ ist und dass das, was wir als wahr ansehen, oft ein gerüttelt Maß an Wunschvorstellung ist oder eben auch an was ins andere sozusagen einprogrammiert haben, und wir werden ja durch die Medien und alles auch irgendwo problemorientiert hingelenkt. Was für mich, ich habe erst kürzlich von einem Buch gehört, in einer Besprechung im E1, dass ein Wissenschaftler anscheinend wirklich mit wissenschaftlichen Methoden festgestellt hat, wir leben in einer der besten Welten, historisch gesehen. Also es gibt weniger Kriege.
Und zwar insgesamt weltweit, ja. Also trotz aller Probleme, die unübersehbar vorhanden sind. Mhm.
Also insofern ist das schon spannend, weil wenn man natürlich in einem Feld arbeitet, wie ich als Betroffener, mit psychisch Kranke auch, dann sieht man, wie eigentlich man dann sozusagen schon die Wahrnehmung irgendwie eingeschränkt bekommt. Für mich ist immer die Frage sozusagen, wie kriege ich sie wieder weit? Und da ist ja wieder. Und also diesen Weitwinkel einstellen dann. Ja. Und das, was mir geholfen hat jetzt in letzter Zeit auch, und das schon andauernd, ist einfach dieses zuerst mal Beobachter sein, Zeuge sein von dem und immer wissend, dass ich mit meiner Haltung das, was ich beobachte, beeinflusse, ohne dass ich überhaupt irgendwas sage. Und das ist für mich von der Quantenphysik her und so weiter einfach so spannend, dass eigentlich im Grunde ich immer, wenn ich etwas positiv wahrnehme, allein durch die Wahrnehmung schon eingreife. Und das ist für mich eigentlich fantastisch und das funktioniert jetzt in meinem Leben, dass ich mir sage, dieses Wertschätzen von allem, was ist. Und bei mir war es einfach so, durch die Krankheit bedingt auch, dass einfach, da ich auf einem absteigenden Ast immer wieder war, und jetzt treffe ich sehr früh immer die Wahl, wenn so ein Störfeuer aufmarschiert, innerlich, durchs Unbewusste, wie auch immer, mich ganz entschieden auf die positive Seite zu wählen. Wobei, wie gesehen, im Gesellschaftlichen und so weiter sehe ich schon auch die Fakten. Klar. Und möchte nicht etwas sozusagen gesund reden, gesund
nein.
beten.
Nein. Das wäre gar nicht, das ist nicht das Anliegen.
Ja. Das ist, aber man kann es sich wirklich ein Stück weit leicht machen. Und eben, für mich, ich habe mich auch mit diesem Taoismus Wu Wei, das hat ja auch dieses in entspannter Konzentration etwas tun. Und immer, wenn ich mich anstrenge, mache ich irgendwas verkehrt. Und das habe ich wirklich oft. Sondern auch die Anstrengung muss eine Leichtigkeit haben.
Und schön, ja.
Angestrengt anstrengen, das wird dann bitter. Das führt dann wirklich oft zur Depression und zum Erstarrung. Ja, das wollte ich einfach.
Das war wunderbar. Genau, darum geht's.
Und wenn ich jetzt, erst kürzlich habe ich wieder dieses Satzangbuch gelesen und so weiter, und jetzt nehme ich das Buch auch ganz anders wahr. Also mir kommt vor, die Welt hat sich verändert. Da frage ich mich natürlich, wo war ich denn vorher?
Die Sicht hat sich geändert.
Ja, das Bewusstsein einfach.
Richtig.
Und das ist so spannend, wie weit ich mit meinem Bewusstsein dann weiter, das hat mir gut gefallen, auch dieses Evolutionäre, dieses Schöpfertum betreiben kann. Und wichtig war für mich immer, ich bin ja oft abgetaucht in Ideen, Gedanken und auch so euphorisch, wie du vorher gesagt hast, das will ich jetzt mitteilen und so weiter. Und jetzt ist so diese Ruhe eingekehrt, wo ich mir einfach sage, es passiert eh schon über andere Kanäle, ich kann dann in Ruhe etwas noch dazu beitragen und so weiter. Und ich höre mir selber anders zu, die anderen hören mich mir auch anders zu. Ja, und genau. Eben wie gesagt, also jetzt gehen mir einfach Dinge auf, wo ich mir frage, habe ich das schon einmal gelesen? Ja, ich habe alles unterstrichen gehabt und hin und her und so weiter. Aber vielleicht war das auch, vielleicht war das aber auch notwendig. Also ich sehe das jetzt nicht, dass ich mir sage, Madonna, was denn, wo warst du? Warst du
nein, total? Nein, war gar nichts falsch, war genau richtig. Hm. Aber ich kenne das sehr gut, wenn man nach 20 Jahren irgendein Buch nochmal rausnimmt und es jetzt ganz anders verstehen kann. Klar.
Genau.
Und ich finde das immer sehr schön.
Ja, finde ich auch. Und hinter dem Verstand ist jetzt noch etwas dazugekommen. Weil verstandesmäßig habe ich es ja irgendwie aufgefasst, aber da ist noch etwas hinter dem Verstand.
Wie war? Ja, da ist noch was. So, wenn ihr jetzt noch mal kurz diese Punkte, soweit ihr es erinnert, von heute Vormittag. Und wenn wir dann so Sätze lesen oder hören, die die asiatischen Meister sagen, der Geist erschafft die Welt und so weiter, dann ist genau das gemeint. Also du sitzt vor einem Display und da sind blaue Punkte und lila Punkte. Die sind einfach da, die hat nicht unser Geist erschaffen. Aber wie viele blaue Punkte und wie viele lila Punkte wir zählen und dadurch unser inneres Weltbild erschaffen. Das ist das, was der Geist ständig macht. Versteht ihr? Und es ist sehr wichtig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und genau da, was der Geist mit den Eindrücken, die von der tatsächlich vorhandenen Materie kommen, was er mit den Eindrücken macht, wie er die verarbeitet und wie wir die einordnen, da braucht es unsere Meditation und unsere Wahl und unsere Achtsamkeit für uns selber und fürs Ganze. So, und jetzt? Und jetzt, kurz vor dem Mittagessen. Das geht jetzt nicht so weiter die ganze Zeit. Ich habe jetzt dann meine Munition verschossen. Aber vielleicht kommt ja neue. Ja, das war diese Geschichte. Das fand ich jetzt auch sehr interessant. Ich habe nämlich... Jetzt ist es wieder weg. Da ist es. Im Juni irgendwann bin ich mal wieder über diesen Text geflogen, der Flug des Garuda. Da hat, oh, toll, und das schließt total gut an, was wir im letzten Jahr gemacht haben mit den 5 Weisheitsbuddhas und Herzsutra und so weiter. Damit werden wir ab August weitermachen. So, gestern nehme ich das Buch und ich habe den Text und der ist allerdings relativ lang, aber diese wunderbare Stelle war weg. Es war einfach weg. Es war nicht auffindbar. Heute ist sie wieder da. So. Und das geschieht manchmal auch mit solchen Texten und Büchern. Da sind jetzt Begriffe drin, die dir zum Beispiel vielleicht noch unbekannt sind. Das lässt dir einfach durchlaufen. Sofern du mehr als einmal kommst, werde ich dir das alles beibringen. Aber es muss gar nicht alles am ersten Tag sein, geht auch gar nicht. So, Emaho. Also das ist aus dem Text, der Flug des Garuda, alter tibetischer Text. Moment. Von Mama mia. Von Schapka. Emaho. Hört mir nochmals aufmerksam zu, meine edlen Söhne und Töchter. Im von Natur aus leuchtenden inneren Wissen des Hier und Jetzt sind die 3 Seinsweisen des Buddha, Essenz, Natur und Empfänglichkeit, die 5 Seinsebenen sowie die 5 Aspekte ursprünglichen Gewahrseins vollständig enthalten. Die Essenz der Weisheit kann nicht durch ihre Farbe, Gestalt oder andere Merkmale definiert werden. Sie ist der Dharmakaya. Das natürliche Strahlen der Leerheit ist das Licht des Shambhogakaya. Die Funktion der ungehinderten Manifestation aller Dinge ist der Nirmanakaya. Von Anfang an existiert das Bewusstsein der Wesen in Form der 3 Kayas. Wer dies erkennt, braucht nicht einen Moment formaler Meditation, er erwacht sofort zur Buddhaschaft. Diese Einführung in die 3 Seinsweisen beschreibt sie einzeln. Aber, meine Herzenskinder, nehmt dies nicht wörtlich und glaubt nicht, sie existierten getrennt, denn sie sind von einer Natur. Das reicht erstmal vor dem Mittagessen. Also wir haben diesen, was ich heute Morgen genannt habe, den Urgrund. Das, was immer klar und rein und strahlend ist, aber nicht persönlich. Aus dem strahlt aber etwas, weil es halt gar nicht anders kann, weil es so groß ist. Also aus dem klaren Licht des Gewahrseins strahlt etwas aus. Shambhogakaya. Und es manifestiert sich. Auf der Ebene der Manifestation, also in diesem Seinsbereich, da gibt es Klügeres und weniger Kluges. Da gibt es Verwechslungen, wie wir in der Studie gehört haben. Wir sehen lila Punkte als blau oder neutrale Gesichter als wütend. Aber dennoch, und das ist auch total wichtig, wir haben es gleich. Ist die ursprüngliche Natur des Geistes, das ursprüngliche reine Gewahrsein immer noch drin? Selbst im Irrtum. Und das überhaupt, das ist der Grund, warum wir die Möglichkeit einer Wahl haben. Wenn nicht im, selbst im größten Irrtum oder Fehleinschätzung oder Wahrnehmungsfehler oder Verarbeitungsfehler immer noch die klare Natur des Geistes wäre, dann wären wir auf ewig im Irrtum gefangen. Versteht ihr? So, das dazu noch aus der Sicht von Dzogchen. Weil es aber so ist, wie es ist, alles durchdrungen von dem einen, der, wie Marc Aurel sagt, das kommt alles aus dem Göttlichen, haben wir die Wahl und mit der Wahl natürlich auch die Verantwortung. In erster Linie für uns selber, aber dann auch so ein bisschen drumherum. Und das Blöde ist, ab heute habt ihr ein klein wenig mehr Verantwortung als bis gestern. Weil ich euch hier das alles auseinandergelegt habe. Und ab heute sind wir eigentlich in höherem Maße dafür verantwortlich, die blauen und lila Punkte genau nachzuzählen in unserem Leben, immer wieder. Und diese Anstrengung zu unternehmen, auf den Felsen zu steigen und sich das Ganze nochmal genau anzuschauen. Insbesondere in Situationen, in denen wir Anstoß zu nehmen scheinen. Habt ihr mich? So, das verdauen wir jetzt. Und um 3 geht's weiter.